Wir sind hier versammelt im Namen Jesu. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Da hat einer einen Morgenspaziergang gemacht und hat seiner Frau ein Lied mit nach Hause gebracht. Das war Knorr von Rosenroth, ein bayerischer Geheimrat und Kanzleirat, der von Beruf Chemiker war und auch eine große Liebe für die orientalischen Sprachen hatten, ein Kundiger der jüdischen Kabbalah. Und er hat uns dieses Lied eigentlich nicht geschenkt. Es war zuerst ein Geschenk an seine Frau, das wir jetzt miteinander singen wollen. Morgenglanz der Ewigkeit, 349, die ersten drei Verse. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich heute Morgen anbeten, als den Herrn und König dieser Welt. Wir sind in den letzten Tagen auch so beunruhigt worden über so vieles, was in der Welt geschieht. Aber da sind wir froh, dass du deinen Plan hast, auch mit dieser von dir abgefallenen Erde. Und wir wollen dich heute Morgen bitten, dass du deine Königsherrschaft bei uns wieder aufrichtest, dass wir deine Wege erkennen. Und darum gib du uns ein gehorsames Herz, dass wir brauchbar werden für deine großen Pläne einer neuen Welt, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und richte deine Herrschaft heute Morgen über unsere Herzen auf. Und da bringen wir jetzt auch vor dich alles, was bei uns nicht recht ist. Die Gottlosigkeit, die in uns wohnt, die Unreinigkeit. Herr, du kannst in deiner Vergebung uns reinigen und heiligen, dass dein guter Heiliger Geist in uns wohnen kann. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Das ist unsere Freude, dass Gottes Herrschaft feststeht. Das war schon heute Morgen das Losungswort im Losungsbüchlein, wenn Sie es gelesen haben, aus dem Psalm 97. Und ich will jetzt die Schriftlesung aus Psalm 96 lesen. Das sind die Psalmen, die von der Königsherrschaft Gottes reden. Sing dem Herrn ein neues Lied, sing dem Herrn alle Welt, sing dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götzen, denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richte die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Wir hören den Chor mit dem Lied Jesus lebet, Jesus siegt. Da ist jetzt ein Buch erschienen, bekannte Lieder und wie sie entstanden. Und da ist immer die Entstehungsgeschichte der Lieder beschrieben. Das hat mich angesteckt, Ihnen das auch zu erzählen. Das Lied stammt von einem Korntaler Kaufmannslehrling, der dann in den Missionsdienst ging, nur 33 Jahre alt wurde und die ganzen Wirren des Boxeraufstandes damals in China miterlebt hat und dann an einer schweren Typhuserkrankung gestorben ist. Und dessen Leben durchzogen war von dieser großen Freude, es gibt nichts, was die Herrschaft Jesu stören kann. Wir wollen nun miteinander singen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 3, 5 und 6. Schlagen wir auf unseren Predigtext 1. Petrus 2, Vers 11 bis 17. Liebe Brüder, da dürfen die Schwestern sich mit eingeschlossen fühlen, ich ermahne euch als Fremdlinge in dieser Welt, haltet euch frei von Eigensucht und Begierde, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben mitten unter den Heiden, damit sie, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn er alles ans Licht bringt. Fügt euch jeder menschlichen Ordnung um des Herrn willen, dem Kaiser, weil er am höchsten steht, und den Statthaltern, weil sie von ihm beauftragt sind, die Übeltäter zu bestrafen und die Rechtschaffenen zu belohnen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie und nicht als Leute, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machen, sondern als Menschen, die Knechte Gottes sind. Ehrt alle Menschen, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Herr, hilf uns, das Wort richtig zu verstehen. Amen. Das sind aufregende Stunden der Weltpolitik auch in der vergangenen Woche gewesen. Man weiß ja überhaupt nicht, wo das noch hinführen soll. Wenn man einmal nur ein Jahr zurückdenkt, dann hat wohl keiner von uns geahnt, in welche gefährlichen Spannungszustände dieses Jahr 1980 uns hineinführen wird. Das hat man nicht gewusst und man kann auch jetzt nicht ausmalen, was alles noch geschehen kann. Man kann seine Befürchtungen ausdrücken, man kann darüber reden. Und über diesen neuen Schrecken sind alte Spannungszustände unserer Welt ganz in den Hintergrund getreten. Über Konflikte in Asien oder Afrika oder Südamerika, die gestern die Schlagzeilen beherrschten, die sind heute schier vergessen. Man fragt, wo läuft das denn alles hin? Ich meine, wir Christen sehen das, was wir gegenwärtig auch erleben, mit einer ganz besonders wachen Beobachtungsgabe. Wir haben doch den Eindruck, dass das alles auf Gottes Weltenuhr einen Sinn hat. Und man wird manchmal den Eindruck nicht los, als ob der kleine Zeiger der Uhr Gottes schon so kurz vor diesem Zwölfer stünde und nur der große Zeiger noch seine Umdrehung macht. Mir geht es nicht um ein Berechnen, in welcher Stunde wir leben. Mir geht es nicht um ein Berechnen der Tage der Wiederkunft des Herrn. Aber Jesus hat einmal uns darauf hingewiesen, dass wir beim Bibellesen darauf Acht haben sollten. Wer es liest, der merke darauf. So wie wir merken, wenn die Knospen ausschlagen, dass der Frühling nahe ist, so sollen wir merken, wenn Gottes Weltzeit zu Ende kommt. Und da fällt mir auf, dass in der Bibel, in der biblischen Prophetie, sehr viel die Rede ist von diesem Orient, der in unseren Tagen wieder die Schlagzeilen bildet. Und unsere Väter, die ihre Bibel sehr genau studiert haben, haben immer wieder darauf hingewiesen, das Ende kehrt sich zum Anfang. Und sie haben immer wieder betont, wo einst, ich sage das nun in einer ganz schlichten Weise des zur Kenntnis Nehmens, was andere erkannt haben, wo einst die Wiege des Menschenaufruhrs gegen Gott stand, wird am Ende die Macht des Antichristen versammelt sein. Vielleicht bahnt sich das in unseren Tagen an. Wir haben die Freiheit, es Gott zu überlassen, wie er seine Geschichte fügt. Aber es ist nicht zufällig, dass dort im Orient zwei Schwerpunkte von der biblischen Prophetie sind. Jerusalem, die Stadt des Königtums Gottes. Die Stadt, wo Gott seine Verheißungen angebunden hat. Die Stadt des Gottesreiches, dass in diesem Orient auch immer wieder dieser geheimnisvolle Name Babel lebt, wo Menschen sich wider Gott empört haben und die Macht für sich beansprucht haben. Ist das Zufall, wenn heute aus diesem Orient im Islam die Stimme der antichristlichen Macht an unser Ohr dringt, die den Gesalbten Gottes bekämpft und sein Recht bestreitet? Ich habe in den letzten Tagen noch einmal diese Ansprache von Prälat Karl Hartenstein gelesen, die hier vor 30 Jahren auf dieser Kanzel unserer Gemeinde zur Einweihung unserer Kirche gehalten hat, mit dem Thema: Woher nehmen wir Christen die Hoffnung angesichts der Nöte unserer Zeit? Und er sagte, was sind das für Nöte, durch das wir zu gehen haben in unserer Zeit? Und er sagte, es sind nicht nur Nöte, weil das Christentum abgestreift wird. Er sagte, wenn ihr wach die Neuzeit beobachtet, werdet ihr merken, dass es antichristliche Mächte sind. Es geht in unserer Generation, so sagte Hartenstein, nicht mehr darum, dass ein Volk eben Schwierigkeit mit dem Glauben hat, sondern noch nie in der 2000-jährigen Geschichte hat sich der Mensch so frei gemacht vom Anspruch Gottes und hat selbst all das verwirklichen wollen, was Gott ihm zugesprochen hat. Und da sei ein Kampf um Macht entbrannt, ohne jede Ehrfurcht vor Gott. Und in diesem unheimlichen Kampf so sagt Hartenstein, wird es zur Zuspitzung kommen der großen weltgeschichtlichen Konflikte. Und dann sagt er, aber es gibt zwei Zeichen für Christen, dass sie Hoffnung schöpfen können. Christus steht vor der Tür. Und sein Reich kommt und wir freuen uns auf seine Wiederkunft. Und er sagt, es gibt zwei Zeichen. Das erste Zeichen, die Weltmission, die zum Ende gekommen ist, seien nur noch drei Länder, die ausgeblieben seien. Saudi-Arabien, Tibet und Afghanistan. Und wir denken heute Morgen gerade daran, dass die Schwester Martha Brauner in Kabul in Afghanistan mit ihrem Fahrrad zu ihrer Gottesdienststätte radelt. Die noch mitgeteilt hat, dass der Andrang der Afghanen in ihren Gottesdienst unverhältnismäßig groß sei, seit der Besetzung Afghanistans. Hängt das alles in Gottes Weltplan nicht doch zusammen? Und das andere, das Hartenstein erwähnte, 1,5 Jahre nach der Gründung des Staates Israel, das Zeichen Israel, wieder dort im Orient, um das Gottes Weltgeschichte und Weltenplan kreist. Und Hartenstein schloss damals seinen Vortrag: Wir als Christen haben allen Grund, auf die geheimnisvollen Wege Gottes mit Israel zu achten. Das wollen wir tun. Und dann macht uns auch die weltgeschichtliche Lage unserer Tage nicht mehr diese grenzenlose Bangigkeit, sondern wir wissen, da hat Gott auch einen Plan. In dem Schrecken der Menschen, in der Aufruhrbewegung gegen ihn, wird Gott sein Heil zum Ziel bringen. Und das beschäftigt uns heute eben doch im Zusammenhang mit der Frage, wie wir als Christen in dieser Welt stehen und wie wir unseren Platz wahrnehmen, wie wir auch unsere öffentliche Verantwortung richtig zum Ausdruck bringen. Die Gemeinde Jesu hat ihren Platz in der Welt. Das ist mein erster Punkt. Christen haben eine Verantwortung für die Welt. Ich kann das Leben der Gemeinde und das Geschehen in der Welt draußen gar nicht trennen. Die Christen sind ja hineingestreut in die Welt und wir verfolgen das Geschehen auch in unseren Tagen mit wachen Augen. Uns interessiert das, was in Asien passiert oder in Afrika. Uns interessiert, was in den Hauptstädten der Welt gedacht wird und die Christen können nicht dran vorübergehen. Das wäre leicht, wenn wir uns einigeln könnten oder in Mauern einschließen könnten und sagen, lass die da draußen nur machen. Aber wir Christen haben eine Verantwortung. Was wird da beschlossen in den Parlamenten? Was machen da unsere Regierungen für Gesetze? Was ist der Lebensstil unserer Jugend heute? Was geschieht da in unserem Rathaus? Was wird in den Elternbeiräten gemacht und beschlossen? Was wird in den Lehrerbildungsanstalten und Seminaren gelehrt? Das interessiert uns als Christen. Wir haben eine Verantwortung. Aber es hat immer wieder eine Verwechslung gegeben bei Christen. Wenn wir die Geschichte ansehen, dann haben Christen immer wieder ihren Auftrag in der Welt missverstanden, als ob sie als Christen die Welt beherrschen müssten. Und wir denken voll Traurigkeit an die unguten Entwicklungen, wo Christen sich als die geheimen Räte gefühlt haben und Kaiser und Reich bevormundet haben. Und da sind wir froh, dass uns Petrus hier in diesem Schriftabschnitt so klar das gesagt hat, dass eigentlich Christen gar nie irregehen könnten. Nicht, dass wir alle unter unsere Vormundschaft nehmen, sondern dass wir als Christen zuerst einmal selber einen rechtschaffenen Wandel führen. Führt ein rechtschaffenes Leben mitten unter den Heiden. Es wird heute viel vom politischen Auftrag der Kirche gesprochen. Und das scheint mir sehr fatal zu sein. Von der Schrift her kann man einen politischen Auftrag an sich gar nie begründen. Und dann muss man fragen, was politischer Auftrag überhaupt heißt. Politik heißt die Lenkung eines Staatswesens. Ich freue mich, dass einige auch aus unserer Mitte den Auftrag haben, an verantwortlicher Stelle zu wirken und auch im Staat ein Amt haben. Das ist für einen Menschen etwas Großes, wenn ihm ein Platz eingeräumt wird. Aber es ist völlig unmöglich zu sagen, dass die Kirche als solchen einen politischen Auftrag hätte. Einen öffentlichen, ja, das ist was anderes. Einen öffentlichen Auftrag. Jeder Christ hat einen öffentlichen Auftrag. Ihr Leben spielt sich nicht im Verborgenen ab.
Nicht jeder ist in den Gemeinderat berufen. Nicht jeder ist dazu auserwählt, politische Ratschläge zu geben. Dazu braucht man Begabung und Können und Fachwissen. Das ist nur für Einzelne ein Ruf. Wir müssen unterscheiden zwischen politischem und öffentlichem Auftrag. Aber jeder Christ steht in der Öffentlichkeit und steht in der Verantwortung für ein Stück dieser Welt. Ob das als Mutter ist, die in ihrem Bereich wirkt, ob das in der Nachbarschaft ist, ob das unter Freunden und Bekannten ist, mein Leben spielt sich nie im Untergrund ab, sondern im Öffentlichen. Und da macht uns die Bibel großen Mut, lebt euer Leben rechtschaffen, mitten unter den Heiden. Jetzt werden natürlich manche denken, willst du jetzt den gesamten öffentlichen Auftrag der Christen zurückspielen auf den rein privaten Bereich des Lebens? Ganz gewiss nicht. Ich darf noch einmal sagen, es ist Gnade von Gott, wenn Sie offene Türen haben zum Wirken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie als rechtschaffener Mensch für Gerechtigkeit und Wahrheit wirken können. Aber all die, die im politischen Geschäft tätig sind, wissen, dass es auch so eine Dämonie des Bösen gibt in aller öffentlichen Wirksamkeit. Und die unter Ihnen, die wach die Geschichte des Dritten Reiches miterlebt haben, die werden gar nicht mehr den Mut aufbringen, das den jungen Leuten zu sagen, weil die jungen Leute es gar nicht glauben. Ja, warum habt ihr damals nicht gewehrt? Weil wir machtlos waren. Wir konnten nichts tun, und wenn wir geschrien hätten, wäre es verhallt. Das Furchtbare ist ja, dass man wie in unseren Tagen, Sie können den Krieg nicht aufhalten, wenn er kommt. Sie können auch das Unrecht nicht aufhalten, wo es geschieht. Und Sie können den Hunger nicht wehren. Das ist so wichtig, wo habe ich überhaupt Raum zum Wirken? Und damals, als die ersten Christen im Römerreich gar noch unter einen Verfolgungsdruck gerieten, da hat nie die Bibel Christen davon abhalten wollen, an öffentlicher Verantwortung mitzuwirken. Wohl dem, der in unserer Stadt Einfluss nehmen kann, und benutzen Sie den Einfluss, den Sie irgendwo bekommen. Und wir sind dankbar, dass uns die Demokratie Möglichkeiten der Einflussnahme bietet. Aber wir wollen wissen, dass es vielen Menschen oft verwehrt war, so wie sie an Grenzen ihres Einflusses stoßen. Und dann nehmen Sie dieses Wort des Petrus ernst. Wenn Sie einen rechtschaffenen Wandel führen, Ihr Leben vor Gott leben in Gerechtigkeit und in Frieden, dann hat das eine ganz große und weite Ausstrahlung. Und genau das wird heute oft übersehen. Wir meinen immer nur, die Worte gelten viel. Wenn wir für Frieden und Gerechtigkeit uns einsetzen, wenn wir die Parolen auf Fahnen schreiben. Und damals hat Petrus diesen ersten Christen dies ans Herz gelegt. Lebt ihr einmal den Frieden und lebt ihr die Gerechtigkeit Gottes in Treue. Und diese schlichten Christen, die im Verborgenen gelebt haben, ohne Einfluss, haben das ganze römische Imperium gesprengt. Wenn heute die Gemeinde Jesu, das ist das eigentliche Wunder, auch im 20. Jahrhundert und in der Weltgeschichte, wenn die Christen heute ihr Leben vor Gott rechtschaffen leben würden, dann wäre das ein Licht auf dem Berge, ein Zeichen für die Völker. Wenn heute die wenigen Christen, die in Stuttgart aus Überzeugung leben, an ihrem Platz ihre Kinder erziehen, dann würde, oder ihre eheliche Treue leben, oder Liebe verwirklichen unter Mitmenschen. Das wäre für unsere Stadt ein enorm öffentliches Zeichen. Zwar vielleicht kein politisches Wirken, aber ein enorm öffentliches Zeichen, das gesetzt würde. Das ist die Verantwortung der Christen. Lebt ihr euer Leben rechtschaffen mitten unter den Heiden. Petrus spricht sie an als Fremdlinge in dieser Welt. Ich ermahne euch als Fremdlinge, Gäste. Das hat keinen Grund darin, dass diese Christen nicht ganz mit beiden Füßen in ihrem Leben drin gestanden wären. Da habe ich eigentlich bei niemand von uns Sorge, dass wir nicht mit beiden Füßen in der Welt drin stehen. Ich denke, sie sorgen sich sehr viel um die Belange ihres Lebens. Aber da macht Petrus den Christen deutlich, es ist doch nur eine ganz kurze Station ihres Lebens. Ich stand gestern am Bett eines jungen Mannes, den ich vor 3 Jahren getraut habe, wo die Ärzte keine Hoffnung geben, Was ist unser Leben? Ich bin erschrocken nach Hause gefahren. Es ist doch nur eine ganz kurze Zeit, die wir haben. Und da verlieren wir doch uns bitte nicht in die irdischen Sorgen. Was ist da unser Geld, das sowieso schon verfällt? Was ist da das, was wir bauen an äußeren Ordnungen? Wir sind doch Gäste. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung vor der Welt. Wir haben eine Verantwortung an der Welt, aber das Wichtigste ist, dass wir auf die Ewigkeit Gottes zuleben. Und Christen sollten ihre Orientierung aus dem kommenden Reich Gottes her haben. Darum ein rechtschaffenes Leben führen, mitten unter den Heiden. Das soll durch unser ganzes Leben zum Ausdruck kommen, dass wir nicht an dieser Welt verhaftet sind, sondern dass wir in Besitz und Wohnung und Beruf und Planung und Handel und was wir haben, dass wir auf die Ordnung Gottes und sein Königreich hin ausgerichtet sind. Lasst euch doch nicht umhertreiben und ängstigen von den paar aufregenden Weltereignissen unserer Zeit, sondern lebt ihr euer Leben mitten im Wetterleuchten der Zeit, das ist der öffentliche Auftrag der Christen. Zweitens, die Christen sollen dienen in der Welt. Damals war es für die Christen, als sie zum Glauben kamen, ein Erlebnis ohnegleichen. Das können Sie sich kaum vorstellen, wie damals die ersten Christen die Botschaft des Königreiches Jesu aufnahmen. Die waren so erfüllt. Jesus ist der Herr über die ganze Welt. Und er nimmt die Menschen an, ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben, ob sie reich oder Sklave sind. Bei Jesus gibt es keine Schranken. Und Mann und Frau ist gleich. Das gab einen unheimlichen Druck in der ersten Gemeinde. Da auf einmal sagten die, ja, da wollen wir doch die Welt auf den Kopf stellen. Die wollten doch die Welt revolutionieren. Sie verstehen, die wollten doch gleich die neue Ordnung des Gottesreiches darstellen. Das ist ja in der Reformation auch noch einmal bei den Schwärmern durchgebrochen, die gleich gesagt haben, dann können wir doch die Gottesherrschaft heute verwirklichen, dann rufen wir heute das Reich Gottes aus, mitten in dieser Welt. Und da hat nun der Apostel Petrus ihn noch einmal zurückgeholt und gesagt, Vorsicht, nicht da jetzt ganz verrückt in Traumbildern leben. Das wahre Gottesreich kommt erst in der Wiederkunft Jesu. Wir leben in dieser Welt noch mitten unter diesem Reich, das ganz anders ist, wo das Böse wirkt und wo Menschen Gewalt haben. Und darum macht er ihnen die Ordnungen so wichtig. Das könnte missverstanden werden, als ob Christen die Ordnungen dieser Welt heilig halten. Liebe Freunde, die Ordnungen dieser Welt sind nicht heilig und die Gesetze dieser Welt sind nicht heilig. Wir Christen wollen auch nicht den bestehenden Zustand der Welt glorifizieren, der wird vergehen. Und so viel, was in den Gesetzblättern dieser Welt steht und die Regierungen und ihre Ratschläge, die vergehen natürlich. Wir als Christen sehen das am allerbesten, weil wir etwas vom kommenden Gottesreich wissen. Aber darum hat Petrus doch den Christen Mut gemacht, bleibt ihr in den Ordnungen, fügt euch jeder menschlichen Ordnung um des Herrn willen, um Gottes willen. Ja, warum sollen wir denn uns in irdische Ordnungen hineinbequemen? Warum machen wir nicht in jeder Revolution mit? Warum lehnen wir uns nicht gegen jede Unterordnung auf? Wir hatten ja schon am letzten Sonntag darüber gesprochen und es ist gut, dass wir heute noch diesen anderen Text auch dazu haben. Bei Christen in der Bibel ist das Wort Unterordnen in einem ganz neuen Klang zu hören. Im Griechentum hat dieses Wort Hypotassein, Unterordnen, nur den Sinn, jemand zwängen, jemand knechten, jemand unterdrücken, ein Joch auf einen Menschen legen. In der Bibel ist ganz anders plötzlich gebraucht. Dort gibt es ein freiwilliges Sich-Unterordnen. Und man fragt nur, warum haben denn die Christen diese Ordnungen akzeptiert? Warum haben die sogar als zum Glauben gekommene Sklaven sich wieder in die Ordnung hineinbequemt? Oder warum haben die Frauen damals sich wieder dran gehalten, dass sie zurücktreten sollten? Das ist doch merkwürdig, wo doch Christus ihnen alle Rechte gibt. Es ist doch kein Zweifel, dass Christus den Frauen die gleichen Rechte gibt wie den Männern. Aber warum hat Paulus sie dann in der Ordnung der Gemeinde wieder unter die alte Ordnung der damaligen Welt zurückgeholt? Warum? Weil Paulus sagt, für Christen sind die Ordnungen ja keine Hindernisse mehr. Und vor unseren Augen stehen viele Glaubenszeugen, die in schwierigen äußeren Bedrängnissen den Glauben und den Dienst gelebt haben. Da war ein Josef jahrelang im Gefängnis und Gott hat ihn gesegnet. Das kann man eigentlich durch die Bibel fortführen, wie Menschen an ihrem Platz treu blieben. Und es wird auch von Jesus erzählt, dass er etwa nicht sich weit über seine Familie erhoben hat, sondern das heißt bei Jesus, als er 12 Jahre alt war, und er war seinen Eltern untertan. Jesus hat all die äußeren Ordnungen dieser Welt geheiligt. Und Gott hat ihn gebraucht und hat weit über seine äußeren Begrenzungen hinaus ihn wirken lassen. Das ist das Wichtige, dass Christen die Ordnungen dieser Welt auch nehmen können und sagen, das ist nicht das Wichtigste, sondern dass ich an meinem Platz nun für Gott dienen kann. Und dann fällt auf einmal der Blick darauf, dass wir an Menschen dienen. Es ist der Trug der heutigen Jugend, dass sie ja immer meint, erst wenn sie die äußeren Ordnungen gesprengt habe, könne Liebe entstehen. Darum zerbricht die Jugend die Ordnung der Ehe, weil sie meint, das wäre nur ein Zwangsgestänge. Oder die Jugend lehnt sich gegen die Eltern auf, weil sie meint, das hindere sie in der Liebe und die Erziehung wäre das große Zwangsgebilde. Das ist ja ein Gedanke, den man immer hat. Die anderen engen mich ein und ich kann mich nicht frei entwickeln. Und da zeigt uns Petrus einen anderen Weg. Christen können in den Ordnungen dieser Welt Liebe an Menschen weitergeben. Und das ist der Auftrag, der gegeben ist. Lebt ihr hineingebunden in diese Ordnungen der Welt, aber benutzt die Ordnungen, um Menschen zu dienen. Es war mir großes Erleben, das immer wieder mit Christen im Osten durchzubuchstabieren, die ja in schwierigen Verhältnissen leben. Da habe ich mit einem Mann vor Jahren in der Tschechoslowakei gesprochen, der einmal sehr kühn gesagt hat, er war in einem Staatsamt, sagte, bei uns gibt's gar keinen überzeugten Kommunisten mehr. Das war nach dem Dubček-Einmarsch. Da sind alle kuriert. Da machen nur noch ein paar mit an der Ordnung. Und wie ich dann ihn fragte, wie können Sie eigentlich, der Sie selbst kein Parteimitglied sind, aushalten an dieser Staatsstelle, dann sagte er, den ganzen Tag über kommen Menschen zu mir. Und was ich hier an Menschen tun kann, ich glaube, so sagte der damals, es war ein Jurist, kein Pfarrer übt so viel Seelsorge wie ich den Tag über. Wenn wir Augen kriegen würden, wie wir in dieser Welt drin, da wo sie stehen, in ihrem Betrieb drin, dienen können an Menschen. Nun ist eine Frage, wo ist der große politische Auftrag der Kirche? Geschieht er in den großen Resolutionen oder geschieht er nicht durch diese Menschen, die überall dort wirken? Es ist gut, dass es auch Christen gibt, die einen weiten Einfluss haben. Aber dort weist uns Petrus darauf hin, wir sollen dienen in diesen Ordnungen, in die wir hineingestellt sind. Nicht, dass wir die Freiheit suchen als Deckel unserer Bosheit, damit wir tun und lassen können, was uns gefällt, sondern dass wir Knechte Gottes sind. Und dass wir die Ordnungen von innen mit neuem Wesen erfüllen. Ich finde das so groß, wenn in einem Schulalltag, wo Lehrer und Schüler aneinander leiden, plötzlich durch Christen ein neuer Geist eintritt. Wenn plötzlich in Regierungsämtern ein neuer Stil herrscht, weil Christen von der Liebe Jesu her das durchdringen können. Und wenn sie in ihrem Leben, in diesen engen Grenzen, in denen sie stehen, etwas vom Dienst für Jesus zum Ausdruck bringen können. Der Dienst der Christen ist Liebe und Zärtlichkeit. Ja, ja, das, was die jungen Leute heute auf ihre Fahnen geschrieben haben. Aber nicht diese Lüge, dass nach dem großen Zerbrechen die Zärtlichkeit komme. Die kommt nicht. Die kommt auch heute nicht. Es kommt nur eine neue Brutalität. Die Liebe, die kann nur gelebt werden, so wie die ersten Christen das Römerreich gesprengt haben, durch gelebte Liebe, mitten in der Unterdrückung, entrechtet, ohne öffentlichen Einfluss. Das ist die wahre Christenkraft in der Öffentlichkeit. Und noch ein drittes, der Kampf der Christen in der Welt. Von dem muss man auch noch reden. Wir haben von der öffentlichen Verantwortung gesprochen, wir haben vom Dienst gesprochen, nur noch vom Kampf, den wir zu führen haben. Es kann immer wieder der Eindruck entstehen, als ob Christen kämpfen gegen irgendjemand. Und wenn wir heute auch leiden an politischen Äußerungen von Christen, dann ist es ja meist so, dass sie gegen irgendjemand zu Felde ziehen. Sie haben den Feind geortet und nun schießt mit Kanonen auf ihn, da ist er. Und nun prangern sie ihn an. Ich will jetzt gar keine Zitate machen, damit sie mich jetzt auch nicht in die oder jene Schublade des politischen Kampfes schieben. Aber das ist ja immer die Note. Da haben wir ihn. Das ist doch. In einer Person stoppt den oder jenen und der nicht und die. Und dann wird mit Personen drauf gezeigt. Und dann wird das Evangelium benutzt in diesem Machtkampf. Und genau dieser Machtkampf ist ja das Böse. Das ist ja nicht vom Herrn. Und das Evangelium wird für eine Parteinahme gebraucht, wo doch Gott Herrschaft hat über die Welt. Da wird nichts mehr von dieser Distanz der Christen sichtbar, die doch Fremdlinge sind. Wo geht dann der Kampf heute? Wofür muss gekämpft werden im 20. Jahrhundert? Haltet euch frei von Eigensucht und Begierde, die gegen die Seele streiten. Das, was im großen Machtkampf der Welt und in den Völkern sich abspielt, das kennen wir tagtäglich in unserem eigenen Leben. Und wenn wir das Übel und das Böse in der Welt sehen wollen, dann kennen wir es aus eigener Anschauung. Wenn wir so gut drauf zeigen können, in Südafrika und in Chile und in Korea und in Russland und bei Khomeini, dann können wir es bei uns genauso zeigen. Das, was hier geschrieben ist von dieser Eigensucht und Begierde, das selbstsüchtige Wesen, daran krankt ja jede kommunistische Ordnung vom neuen Frieden und von sozialer Gerechtigkeit, weil die Selbstsucht des Menschen ja, das zerstört. Und wenn man noch so viel plant und sozialen Frieden aufrichten will und Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringt, an der Selbstsucht der Menschen zerbricht das alles. Und darum haben Christen wieder anzusetzen an der Stelle, wo der Kampf eigentlich beginnen muss. An der Bekehrung unseres eigenen Herzens. Das ist von eminenter Ausstrahlungskraft. Jetzt müssen wir Christen allerdings den Mund halten. Bis hinein in unsere kirchlichen Kreise spielt der Machthunger, diese Selbstsucht ein ganz großes Wesen, einen ganz großen Raum und nimmt einen wichtigen Platz ein. Da packt uns dieses Wort vom öffentlichen Auftrag, den wir Christen haben, an uns selbst und fordert bei uns eine Umkehr. Unser Blick fällt wieder auf das Kreuz Jesu, von dem her wir allein den Auftrag in der Öffentlichkeit wahrnehmen können. Er ist für sündige Menschen gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben, damit uns nicht mehr das wichtig ist, wie wir unser Glück kriegen. Wenn da von Begierde gesprochen ist, da meinen manche, ihnen sei nicht die Lust gegönnt. Sie dürfen sich doch freuen am schönen Frühling, sie dürfen sich doch freuen der Natur, am schönen Mittagessen, das ihnen nachher serviert wird. Aber sie kennen jene ungezügelte Kraft, die man nicht zurückreißen kann. Und das ist nicht bloß bei ein paar Menschen, die süchtig sind, so, sondern wir alle sind ja süchtig. Dieser furchtbaren Weise selbstsüchtig. Dass wir alles niederreißen können, weil wir in diesem kurzen Leben etwas für uns gewinnen wollen. Und davon hat uns doch Christus frei gemacht. Und nur wenn im Innersten bei uns das einmal im Glauben an Jesus klar geworden ist, dass wir nicht uns selber leben, da können wir im Lieben uns verströmen an andere. Und da wird das deutlich, was Petrus wollte für den Dienst der Christen in der Welt, dass da ein paar Leute sind und dazu beruft er sie, dass sie zurückgehen in ihre Aufgaben hinein und nicht sich selber suchen, sondern sagen, das sind Menschen, wem kann ich etwas Gutes tun? Da ist ein römischer Kaiser, der schon die Christen verfolgte. Ehrt ihn. Ich will jeden Politiker ehren. Ich will nie mitmachen an diesen Witzleien, die man über sie macht. Ich habe Respekt vor jedem Menschen, der heute noch Verantwortung trägt in einem Staatsamt. Ich habe Respekt vor jedem, der sich zur Wahl stellt. Und ich schäme mich nicht, dies auszusprechen. Und es wäre mir peinlich, es würde einer denken, wir würden die eine oder die andere Partei vorziehen aus diesen oder jenen eigenen Interessen. Wir ehren Menschen. Auch im politischen Amt. Aber wir lieben die Brüder. Wir suchen die Menschen um uns her und wollen sie etwas spüren lassen von der Liebe Jesu. Das sind so viele Menschen in ihrer Nähe. Lieben Sie einen Menschen, das fehlt heute. Menschen haben Gemeinschaft, sie leben im Gewühl der Menschen, aber Liebe fehlt. Liebt die Brüder. Ehrt alle Menschen. Es sind so viele Menschen, die werden gestoßen und getreten und sie haben keine Anerkennung. Geben Sie das weiter einem anderen Menschen, dass sie sagen, ich habe Respekt vor dir und ich achte dich und ich erkenne dich an und das, was du machst, ist gut. Ehren Sie Menschen, verneigen Sie sich tief. Heute wird der Mensch so entwürdigt und die Menschen lechzen nach Anerkennung. Da hinein hat uns Christus berufen. Es wäre schrecklich, wenn in unseren Tagen das Evangelium und die Gemeinde Jesu gebraucht würde im Machtkampf, damit man das Evangelium vorspannt vor irgendeinen Karren und sagen, das müssen die Christen heute tun. Sondern dazu hat uns Petrus gerufen im Namen Gottes, dass wir Zeugen Gottes in der Öffentlichkeit sind. Und Christen sind in der Öffentlichkeit, aber sie sind Diener Gottes allein und sie dienen seinem Reich. Und darum sind sie berufen, dies auch in dieser Welt, in dieser stürmischen und wild bewegten Welt sichtbar zu machen. Amen. Und nun singen wir vom Lied, O Gott, du frommer Gott, 383, die Verse 2, 3 und 4. Unser Herr, wir danken dir, dass du diesen Plan hast über dieser ganzen Welt. Und dass dies auch sichtbar wird über deinem Volk Israel, auch in diesen letzten Tagen. Herr, und wir erschrecken manchmal über so vielem, was offenbar noch geschehen muss. Da mach du unser Herz fest, dass wir auf dich schauen und wir bereit sind, dir und deinem Reich zu dienen. Gib uns Klarheit in allen Entscheidungen, gib uns Weisheit im Blick auf alles, was uns aufgetragen ist, damit wir nicht uns von dieser vergehenden Welt und ihrem Machthunger bestimmen lassen. Du weißt, wie stark die Selbstsucht uns ja auch bestimmt und wie wir alle hinein verkrampft sind in diesen Kampf ums Dasein. Da bringen wir dir unser selbstsüchtiges Herz und bitten dich, gib uns ein neues Herz. Und gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir dir dienen können. Mit unserem Leben, mit unserem ganzen Dasein, mit unseren Aufgaben, mit unserem Beruf, mit dem Geld, das du uns anvertraust, mit der Zeit, die wir zu verwalten haben, dass alles ein Zeugnis werde für dich und dein Reich. Gebrauche uns dazu. Und lehre uns deine Gebote und deine Rechte
wollen dich auch bitten für alle, die in unserer Stadt und in unserem Land Verantwortung tragen. Wir möchten dich auch bitten für alle, die als Christen in öffentlicher Verantwortung dir dienen wollen. Wir befehlen dir auch den amerikanischen Präsidenten, der sich als dein Jünger verstehen will. Wir bitten dich auch für die Geiseln und für alle Menschen, die in Not und in Unrecht leben. Du kannst Menschen beistehen, auch in großer Not, und kannst sie ruhig und voll Frieden machen, weil bei dir die äußeren Mauern gesprengt sind und weil wir im Glauben an dich uns weit hinaus erheben können über alles, was uns einengt und bedrängt. Und da sind wir so dankbar, dass wir alles, was uns noch bewegt, an dein Vaterherz legen dürfen und du für uns sorgst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 496 den 7. Vers. Wir haben jetzt wieder neue Notizenzettel bis Ende Juni. Mir ist wichtig, dass Sie sich zurechtfinden und sehen, wann zweiter Gottesdienst ist, wann nicht und wann Kinderkirche ist und so weiter. Das ist einmal nur die Klippe bei der Konfirmation und so. Studieren Sie das, dann wissen Sie alles Wichtige. Das brauchen wir hier nicht mehr bekannt zu geben. Nur das, was in der nächsten Woche noch ist, das steht noch nicht drauf. Wir haben am Dienstag Bibelstunde um 14.30 Uhr und um 20 Uhr. Wir studieren das Leben Davids, sein Leben nach dem Plan Gottes. Übrigens auch ein Mann, der ja tätig war sogar, der hat einen politischen Auftrag sogar gehabt. Interessant, wie Gott ihn da gebraucht hat. Heute Nachmittag ist das Missionsfest der Deutschen Missionsgemeinschaft im Hospitalhof. Ich meine, um 14.30 Uhr geht's. 14 Uhr schon, um 14 Uhr. Und dann heute Abend spricht Reinhold Abraham, Missionsinspektor der Marburger Mission. Der kam gerade jetzt aus Thailand zurück und hat verschiedene thailändische Flüchtlingslager besucht mit so kambodschanischen Flüchtlingen. Er spricht um 18.30 Uhr im Saal der Süddeutschen Gemeinschaft in der Eugenstraße 4. 18.30 Uhr, das ist beim Staatstheater gegenüber. Dort geht es in den Hinterhof Eugenstraße 4 hinein. Unsere Frau Brinkmann ist ja in dieser Arbeit der Marburger Mission, für die geben wir heute unser Opfer. Das ist wichtig, dass wir auch dahinter stehen mit unseren Gebeten, hinter dem Dienst, wenn jemand aus unserer Mitte hinausgeht. Wir freuen uns, jetzt sind ja schon eine ganze Reihe draußen, die auch immer wieder über diese Kassette auch den Gottesdienst mitverfolgen und die wir auch an dieser Stelle herzlich grüßen wollen. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Und nun bitten wir den Herrn um seinen Segen, auch für alle unsere Aufgaben, die wir uns jetzt nicht selber wählen, sondern in die uns der Herr sendet, in alle unsere öffentlichen Verpflichtungen, die wir im Namen unseres Gottes beginnen wollen und die wir tun wollen, ihm zur Ehre. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.